point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works.
Ja, hallo. Mein Name ist Paula Reichelt. Ich bin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und erforsche hier die Auswirkungen von Umweltfaktoren auf Kinder- und Jugendgesundheit. Und ich mache heute das Interview zusammen mit der Lisa. Und Lisa möchte sich auch kurz vorstellen.
Ja, genau. Ich bin Lisa. Ihr kennt mich ja schon von der vorhergehenden Folge Biodiversität. Ich bin Biologin und Toxikologin und beschäftige mich hauptsächlich auch mit Umweltchemikalien, aber halt eben auch gesundheitliche Auswirkungen, ähnlich wie Paula. Genau.
Und unser heutiger Interviewgast ist Max Koch von der Universität Lund, richtig? Willst du vielleicht auch erstmal kurz ein bisschen was zu dir sagen, was du machst, was dein Kerngeschäft ist oder deine Kernforschungsthemen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sozialwissenschaftler und ich beschäftige mich viel mit den gesellschaftlichen Barrieren zu der sozialökologischen Umstellung, die wir alle sehen wollen. Und spezifisch habe ich mich dabei in den letzten 10 Jahren mit dem Problem des ökonomischen Wachstums beschäftigt. Also ökonomisches Wachstum ist ja sehr wichtig in kapitalistischen Gesellschaften. Und mit der These, dass sich das im Prinzip beibehalten ließe, wenn man es nur ein bisschen anders macht, sodass grünes Wachstum dabei herauskommt, sodass im Prinzip so weiter konsumiert und produziert werden kann wie immer. Dafür haben wir leider sehr wenig empirische Evidenz, weshalb ich glaube, dass wir insgesamt weniger produzieren und konsumieren müssen. Und da ist man dann in dem sogenannten Postwachstumslager, wo ich mich recht viel aufhalte.
Spannend. Okay, ich würde ein ganz kleines Intro geben mit ein paar Fakten zum Weihnachtsgeschäft, denn heute ist ja unsere Weihnachtsfolge. Wir machen quasi ein kleines Weihnachtsspecial für euch. Und da haben wir jetzt mal ein paar ganz grundsätzliche Fakten vorbereitet. Und zwar ist laut Handelsverband Deutschland wird für die Monate November, Dezember 25 im deutschen Einzelhandel ein Umsatz von 126,2 Milliarden Euro erwartet. Und im Vergleich dazu 2024 lag der entsprechende Wert bei 124,2 Milliarden Euro. Der Anteil des Weihnachtsgeschäfts am Gesamtjahresumsatz im Einzelhandel liegt typischerweise bei circa 18% laut Statista. Das ist ziemlich ordentlich. Und für besonders saisonabhängige Branchen wie Spielwaren, Bücher, Unterhaltungselektronik, Schmuck und Uhr sind die Monate November und Dezember die umsatzstärksten im Jahr. Und manche von denen machen bis zu ein Viertel ihres gesamten Jahresumsatzes alleine mit dem Weihnachtsgeschäft. Das ist für den Einzelhandel natürlich sehr wichtig. Was könnte man daran jetzt kritisieren? Naja, mehr Konsum ist natürlich mehr Produktion und führt auch zu mehr Emissionen, weil in diesen Wochen eben mehr verkauft wird, gibt es eben auch einen höheren Energieverbrauch, auch mehr Transportkosten und damit auch höhere CO2-Emissionen. Dazu kommt, dass der Verpackungsmüll ein bisschen in die Höhe schießt und zwar durch Geschenkverpackungen, Versandkartons, Füllmaterial, Geschenkpapier und so weiter steigt der Verpackungsmüll im Dezember um 20-30%. Und manche Verpackungen, muss man leider sagen, sind nicht so recycelbar. Und dazu kommt dann noch der Onlinehandel und die Retouren. Die verursachen auch zusätzliche Lieferwege. Und das macht natürlich dann auch wieder sehr viel Emissionen. Und tatsächlich werden im Dezember auch die meisten Artikel wieder zurückgeschickt. Und da kommen wir zu unserer ersten Frage. Wir haben es, glaube ich, auch schon so ein ganz kleines bisschen angeschnitten. ist denn unser Konsum, so wie ihn, wie wir ihn aktuell leben, so grundsätzlich mit den Planetargrenzen vereinbar?
Nein, absolut, absolut nicht, wie ihr sicher wisst. Also jedes Jahr wird doch sozusagen berechnet, ab wann im Jahr sozusagen, also was wir im Prinzip planetarisch verdauen könnten, überschritten worden ist. Und dieser Tag ist jedes Jahr früher. Ich glaube, er ist jetzt irgendwann im März oder im April. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden. Aber so sieht's ungefähr aus. Wir konsumieren ungefähr dreimal so viel, mindestens dreimal so viel, wie wir könnten, ohne planetarische Grenzen zu sprengen.
Ja, was mich interessiert, so grundsätzlich, also man kann ja sagen, so feste Größen wie zum Beispiel das Weihnachtsgeschäft sind ja auch wichtig für das Wirtschaftswachstum. Aber warum muss eine Wirtschaft denn eigentlich immer wachsen? Also man sagt es ja immer, dass es so wichtig ist, aber was ist denn, wenn die Wirtschaft stagniert und ist das grundsätzlich ein Problem?
Ich möchte zunächst mal sagen, dass ich nicht grundsätzlich in ein Weihnachtsbashing einstimmen will. Im Prinzip finde ich das eine schöne Idee, wenn die Familie mal zusammenkommen und ein bisschen Zeit miteinander verbringen und darüber reden, was so gut läuft und was nicht läuft. Dazu muss man aber nicht, glaube ich, einen Haufen industriell produzierte Waren kaufen und konsumieren. Also da gibt's ja sehr viele andere Aktivitäten, wie, was hat man früher gemacht? Lieder singen, zusammen was kochen. Also was wir in der Degrowth Community als gemeinsame soziale Praktiken, Conviviality bezeichnen. Also das ist ja eigentlich eine schöne Sache dafür. Und da gibt's meines Erachtens auch nichts zu kritisieren. Zumal diese sozialen Praxen weit hinter das Wachstumszeitalter weit darüber hinausgehen, ne? Also Weihnachten ist ja ein heidnischer Brauch ursprünglich und als solcher, also reden wir da so über 1000 Jahre mindestens, also ohne dass ich jetzt ein Historiker bin. Das kapitalistisches Wachstum haben wir vielleicht seit hochgerechnet 500 Jahren und in der industriellen Version vielleicht seit 200 Jahren. Alleine das zeigt uns, dass da früher die Menschen auch gelebt haben und früher auch gewirtschaftet haben, ist, dass die Wirtschaft nicht unbedingt eine Wachstumswirtschaft ist. Eine kapitalistische Wachstumswirtschaft ist, wie Marx schon wusste, eine sehr spezifische Gestaltung von Wirtschaft. Eine, in der die Gebrauchswerte Warenform annehmen. Also das ist, so fängt Marx ja das Kapital an, ne? dass er sagt, also auf den ersten Blick erscheint die bürgerliche Gesellschaft als eine ungeheure Ansammlung von Waren oder so ähnlich, hat er geschrieben. Ne? Das heißt, es ist nicht spezifisch für die kapitalistische Produktionsweise, dass wir Gebrauchswerte verwenden. Ne? Wir werden immer, solange wir auf der Welt sind als Menschen, werden wir, was wir von Mutter Natur vorfinden, bearbeiten müssen, zu etwas, was wir anwenden können, was wir konsumieren können, um unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen. Deswegen redet Marx davon Gebrauchswerten. Und das ist überhaupt nicht spezifisch für kapitalistische Wachstumsgesellschaften. Spezifisch ist, dass diese Gebrauchswerten zunächst auf Märkten veräußert werden müssen, dass sie außerdem noch die Form des Austausch, also des Tauschwertes, wie er das nannte, annehmen müssen. Und je weiter diese Wirtschaftsform sich fortsetzt, dass sie auch mit dem Zweck produziert werden, ausgetauscht zu werden und Gewinn zu erzeugen. kurz, wir haben es hier mit einer sehr spezifischen und historisch eher jungen Produktionsweise zu tun, die leider ökologisch fatale Auswirkungen hat. Und auch über die sozialen Auswirkungen könnten wir uns unterhalten. Die sind auch nicht gerade, soll man das Nonplusultra.
Ja, Weihnachten ist ja eigentlich auch eher so eine, also es ist ja symbolisch eigentlich das Konsum, dass man mit dem Konsum ja auch gewisse Gefühle, Emotionen ja auch verkauft. Ja, also Konsumismus ist ja halt auch eher eine Art, dass wir bestimmten Gütern einen Wert zusprechen, den sie ja an sich ohne uns gar nicht hätten. Also es ist ja auch eigentlich schon fast so eine Art Religion. Ich weiß nicht, ob Sie Harari kennen. Ich bin gerade da, ich habe gerade angefangen, ein bisschen die Geschichte der Menschheit ein bisschen zu lesen. Und das fand ich sehr spannend, dass er das anhand von Marken und von Konsumgütern, wie er das beschreibt, dass das ja eigentlich sozusagen intersubjektiv ist. Also viele Menschen glauben an denselben Wert einer bestimmten Sache. Und dieses Umdenken von allen zusammen ist ja unheimlich schwer, ne? Also die Frage ist ja halt, wie schaffen wir das in so einer Gesellschaft, wo wir fiktiven Dingen einen Wert zu sprechen, das irgendwie wieder in einen ökologisch gesunden Kontext zu bekommen? Gibt es da Alternativen? Gibt es da schon Ansätze, wie man ja da irgendwie wieder neue Werte schaffen kann?
Also das mit der Religion passt wirklich sehr gut zu dem, was ich gerade vorher angefangen habe zu entwickeln. Mhm. Also ich werde nicht den ganzen Abend Marx zitieren, das verspreche ich. Aber davon redete er auch am Anfang des Kapitals. Indem er davon sprach, dass die Warenförmigkeit der Arbeitsprodukte einen sogenannten Fetischcharakter annehmen. Das heißt, nur in diesen spezifischen Verkehrsformen, in denen wir uns im Kapitalismus bewegen, erhalten die Arbeitsprodukte Wertförmigkeit. Das heißt, sie werden ausgetauscht für Geld. Und da erscheint es uns so zu sein, als ob Wert im Allgemeinen mit der Wertförmigkeit oder mit dem Geld zusammenhängt. Und so entspringt in uns das Bedürfnis oder sogar die Begierde, so viel wie möglich davon zu haben. Also was Erich Fromm auch so schön beschrieben hat, mit dem Unterschied des Habens und des Seins.
Ne, wo ja Geld auch fiktiv ist, ne? Also Geld ist ja auch so erstmal nichts wert, ne?
Ja, ganz genau. Da geht's auch um die Quantität, ne? Aber also psychologisch hat Erich Fromm sozusagen das übersetzt, das, was Marx politökonomisch beschrieben hat. Also was für Marx eine Produktionsweise war, ist für Fromm eine psychologische Daseinsform. Und er sprach schon davon, also jetzt sind wir schon immerhin in den 50er Jahren, 50er, 60er Jahren. Selbst Erich Fromm sprach schon davon, dass wir diese Daseinsform des Habens, kurzfristigen Mehr haben wollen, überwinden müssen, zugunsten einer anderen Daseinsform des Seins, wo wir auch die anderen, unsere Mitmenschen, nicht so sehr als Mittel zum Zweck, sondern als wirkliche Fellows verstehen. Also sozusagen Zeitgenossinnen, mit denen wir auch gemeinsame Probleme teilen. Ein bisschen wie in guten Abenteuerromanen, kann man sagen, ne? Wo die leben ja immer davon, dass man sozusagen against all odds eine Gruppe von vielleicht Zwergen oder kleinen Hobbits oder so, ne, gegen alle Wahrscheinlichkeit einen Kampf aufnehmen und eine bessere Welt verteidigen und dahin kommen.
Okay, ja, das
und natürlich gibt es, und natürlich gibt es auch jetzt im 21. Jahrhundert entsprechende Vorstellungen an alternativer Ökonomien. Da gibt es die feministische politische Ökonomie, die auch die patriarchalen Merkmale gegenwärtigen Wirtschaftens, also Produzierens und Konsumierens, adressiert. Es gibt neue Formen des ökologischen Marxismus und es gibt natürlich Degrowth, worüber wir ja auch ein bisschen reden wollen heute Abend, wo man ganz, also basierend nicht auf neoklassischer und der Standardökonomie, sondern auf der ökologischen Ökonomie, ganz zentral und, wenn ihr wollt, naturwissenschaftlich basiert, die Grenzen des Wirtschaftens von den Grenzen ausgeht und überlegt, wie wir mit einem geringeren und für unsere globalen Nordländer deutlich geringeren Materie- und Energieverbrauch auskommen können.
Also Degrowth ist schon sozusagen ein ökonomischer Ansatz. Auf welchen, also wie würde sich sowas denn umsetzen lassen? Also wie könnte man denn den Kapitalismus überhaupt ablösen durch eine neue Wirtschaftsform? Was müsste denn da passieren?
Ja, also darüber haben sich schon viele Leute Gedanken gemacht. Man muss dem Fakt ins Auge sehen, dass es da sehr starke und machtvolle Klassen und Gruppen gibt, die im Kapitalismus wirken, deren kurzfristiges Interesse darin besteht, dass sich nichts ändert. Also ich mache zum Beispiel gerade zwei Forschungsprojekte über die Superreichen in der Gesellschaft. Und ihr wisst natürlich, dass was das Benutzen von einer Yacht oder eines Privatflugzeugs bedeutet für den Klimawandel, also die Klimakatastrophe eher gesagt. Aber die Macht der Superreichen geht noch viel weiter als das. Sie hat auch eine symbolische Dimension. Insofern als Reiche ja nicht etwa als Kriminelle gelten, wie man vielleicht annehmen könnte, weil sie so einen unglaublich großen ökologischen Fußabdruck produzieren. Das ist übrigens auch wichtig zu sagen, wenn wir vorhin gesagt haben, wir Menschen im Allgemeinen sozusagen verbrauchen ab März oder April mehr, als wir eigentlich dürften. So war das eigentlich nicht genau genug gesagt. Über 50% der Weltbevölkerung leben jetzt schon innerhalb planetarischer Grenzen. Das Problem ist einerseits geografisch unser Teil der Welt und dort spezifisch also je reicher man wird sozusagen, zu den reichsten 10%, reichsten 1%, zu 0,1%, so größer wird das Problem. Und diese reichen normalerweise weiße Männer, sehr oft in meinem Alter, haben eine sehr starke, auch symbolische Macht, die es ihnen erlaubt, nicht etwa als Kriminelle dargestellt zu werden, sondern als Role Models. Die gelten, die in der Regel im Diskurs als Leute, die unglaublich intelligent sein müssen und unglaublich hart gearbeitet, als Leute, die unglaublich hart gearbeitet haben müssen. Sonst wären sie ja nicht so reich. Und deswegen soll man um Gottes Willen nichts tun, was deren Reichtum vermindern könnte. Sonstens würde ja deren geballte Innovationskraft gebremst werden. Und wir würden genau die unglaublich intelligenten Bestandteile unserer Gesellschaft bekämpfen, von denen am ehesten die Lösung für Gesellschaftsprobleme
einschließlich
des Klimawandels zu erwarten sind.
Also Superreiche nicht besteuern?
Ja, so ist die. Also ich will schon sie besteuern, aber okay. Gegen diese Art von Argumente muss man ankämpfen.
Ach so,
und die
okay.
Werden, ja. Und die werden, und das habe ich versucht auseinander zu setzen. Und das wird mit einer unglaublichen medialen Macht transportiert, wenn ihr nur an die ganzen Fernsehserien denkt, die sich mit dem Alltagsleben superreicher Menschen beschäftigen.
Ja.
Ich habe erstmal, als ich die Projektmittel für unser Projekt um Superreiche bekommen habe, ein bisschen Binge-Watching of Succession gemacht, was natürlich eine reine Forschungstätigkeit war.
Ja. Also ich kann mich da auch gut erinnern auf Diskussionen. Also jetzt, ich glaube, dieses Jahr oder so in irgendeinem, habe ich irgendwo auf Social Media da eine Diskussion verfolgt. Da ging es, glaube ich, um Elon Musk und dass jemand ich glaube, um die Genialität dieses Mannes ging es so mehr oder weniger. Und dann hat jemand da geschrieben, dass eigentlich Elon Musk auch jemand ist, der einfach nur viele Ressourcen hatte und sozusagen immer Ideen gekauft hat und nicht unbedingt die selber gehabt hat oder selber entwickelt hat, sondern einfach halt die gefunden hat und groß gemacht hat und da halt die reingesteckt hat. Aber er ist jetzt eigentlich nicht so das Erfinder, der Erfindergeist so und auch was Tesla angeht und so. Und das wurde sehr, sehr gebasht. Also dieser Kommentar hat wohl sehr viel Hasskommentare zurückbekommen, offenbar. Also das ist wirklich, ja. Ich würde nochmal einfach, weil ich vorhin noch nicht so ganz meine Antwort gefunden habe und weil es für mich so ein bisschen so eine Verständnisfrage ist, auf die erste oder zweite Frage zurückkommen. Was ist denn jetzt eigentlich grundsätzlich das Problem, wenn die Wirtschaft nicht wächst? Also man hört ja immer in den Nachrichten so Nachrichten. Dieses Jahr nur so und so viel Prozent Wirtschaftswachstum und nur 0, irgendwas und nicht 1, oder 3, oder aber ich denke mir halt auch, also sozusagen 0% Wachstum ist ja immer noch Wirtschaft. Also es ist ja immer noch ein Staat irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich als Naturwissenschaftlerin habe da jetzt kein Vorwissen und keinen Bezug, aber ich denke mir halt so, naja, ist ja immer noch jetzt nicht weg, also wie so eine Art Gleichgewicht. Oder wo ist denn, warum ist denn unsere Gesellschaft so davon abhängig, dass die Wirtschaft wächst?
Ja, also im Allgemeinen würde ich sagen, ist sie nicht davon abhängig, aber das ist ein anderer Fetisch, der da gemacht wird. Wenn man sich nur mal überlegt, was dieses Bruttoinlandsprodukt eigentlich ausdrückt, da werden im Prinzip alle Käufe und Verkäufe, die in einem Land innerhalb eines Jahres getätigt werden, zusammengerechnet zu einer Zahl. Und dann, und wenn die Zahl so und so viel höher ist als letztes Jahr, dann war eine Regierung unglaublich klug und intelligent. Und wenn diese Zahl ein bisschen weniger ist, dann sind wir in so einer Art Krise und das Abendland ist bedroht. Was diese Zahl überhaupt nicht ausdrückt. Und diese Kritik akzeptieren zunehmend auch Leute, die sich sonst nicht dem Postwachstumslager zurechnen würden, ist... Diese Zahl an sich drückt absolut nicht aus, was gewachsen ist und was geschrumpft hat. Selbst die ausgefeimtesten Degrowthers wollen nicht, dass alles schrumpft in der Gesellschaft. Also wir brauchen ganz sicherlich mehr Güter zur sozialen Vorsorge. Wir brauchen sicherlich Kita-Plätze, wir brauchen Krankenhäuser, wir brauchen Schulen, wir brauchen lokal produzierte Landwirtschaft und vieles andere, lokale Energieversorgung. All dafür brauchen wir Investitionen und wenn man sich das genau angucken würde, da würden wir alle gerne Wachstum sehen, aber wir brauchen eben viele andere. Und ich glaube, wir können es uns in der Klimakatastrophe nicht mehr leisten, dass viele andere Dinge auch wachsen, wie die Rüstungsindustrie, die Werbungsindustrie und die Mode und digitaler Schnickschnack und vieles andere mehr. Also da kann ich das Modell der Konsumptionskanäle ist ja recht bekannt geworden, ne? Dass man versucht, man soll ja ruhig konsumieren, aber man bestimmte Sachen, ne? Wenn ich Gitarre spiele, ist das ja auch eine Art Konsumieren, aber eine, die nicht so viele Ressourcen benutzt. Eine komplementär dazu entwickelte Auffassung ist die sogenannte Produktionskanäle, dass wir von vornherein gar nicht erst bestimmte Sachen produzieren, wo wir sowieso schon wissen, dass sie nicht viel zur Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse beitragen werden, sondern nur zu einer Stoffvielfalt, die Fast wir uns eigentlich nicht mehr leisten können.
Aber würden solche Verhaltensweisen nicht zu mehr Arbeitslosigkeit führen, zum Beispiel?
Ja, das mag so sein. Aber da gibt es auch eine Diskussion zu, ne, über Just Transition. Und innerhalb von Degrowth ist die Idee einerseits eines von Mindesteinkommen, aber andererseits auch von sogenannten Job Guarantees sehr, sehr populär. Das heißt, wenn wir entscheiden würden gesellschaftlich, dass die Kohle- und Ölindustrie und auch vielleicht noch die Nuklearindustrie abgewickelt wird in so und so vier Jahren, und je länger wir nichts ziehen, desto schneller müssen die abgewickelt werden. Da müssen wir natürlich Arbeitsplätze finden oder zumindest Versorgungsmöglichkeiten für die Leute, die dort arbeiten. Eine Job Guarantee wäre ein vermutlich staatlich oder vielleicht bundesstaatlich in Deutschland regulierte Jobbörse, dass alle, die dort in diesen Industrien ihren Job verlieren, eine Art Anspruch haben auf einen staatlich vermittelten Job, der also irgendeine von den sozial-ökologischen Grunddienstleistungen sicherstellen würde, von denen wir eine Menge nötig haben. Ich denke nur an die Pflege, an den Pflegebedarf, den wir haben.
Ja. Aber wäre sowas realistisch? Also ist das, weiß nicht, was sagt denn da so die Empirie? Kann das funktionieren? Oder ist das nur ein Modell, was sozusagen jemand sich ausgedacht hat, wie es gehen könnte?
Also ich sehe nicht, warum es nicht gehen könnte, ne? Wir haben eine gewisse Erfahrung mit staatlich vermittelten früher hieß es Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Das hatte kein besonders gutes Image. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das war mehr so zu meiner Zeit. Aber dass der Staat eingreift in solche wirtschaftlichen Abläufe, ist wirklich keine neue Idee. Also da könnte man jetzt Keynes reinbringen, einen Ökonom, der wichtigste Ökonom in den sogenannten goldenen Zeitalter des Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg war, wo der Staat sogenannte künstliche Jobs schaffen sollte, um die Nachfrage, also das war dann innerhalb des Wachstumsparadigmas, also da sollte die Nachfrage nach kapitalistisch produzierten Waren sozusagen künstlich aufrechterhalten werden, indem der Staat zum Beispiel in Infrastruktur investiert hat, in Zeichen von einem ökonomischen Downturn. Und das ist ja, und in dem Maße, wie sich die Wirtschaft wieder erholte, sollte der Staat dann diese Art von Interventionen zurückfahren wieder. So. Die Idee war also, dass man Arbeitslosigkeit nicht, wie es heute üblich ist, als ein persönliches Problem verstanden hat, sondern als ein gesellschaftliches, Problem. Ne? Also Arbeitslosigkeit ist etwas anderes. Hier sind wir bei dem Soziologen C. Wright Mills, den ich auch, der hat ein wunderschönes kurzes Buch geschrieben, es heißt The Sociological Imagination. Da werden zwei Arbeitsmärkte unter anderem verglichen. In einem Arbeitsmarkt von 1000 Menschen insgesamt ist eine Person arbeitslos. Alle anderen finden sofort Arbeit. Hier könnte man sagen, dass das Faktum des Nicht-Arbeitfindens kann etwas zu tun haben mit gewissen persönlichen Eigenheiten, die diese Person hat. Und man würde dieser Person vielleicht empfehlen, vielleicht weniger zu trinken, vielleicht weniger zu rauchen und all diese Sachen, die man heute nicht machen soll, wenn man am Arbeitsmarkt ordentlich was leisten soll. Aber dann gab es immer schon andere Arbeitsmärkte. Hier denke ich zum Beispiel an Spanien vor nicht allzu langer Zeit, wo wir eine Jugendarbeitslosigkeit von 50% hatten. Also hier haben wir wieder einen Arbeitsmarkt, also sagen wir wieder von 1000 Leuten, aber von den 1000 Leuten sind 500 arbeitslos. Hier würde man vermutlich nicht davon sprechen, sagt C. Wright Mills, dass die persönliche Betroffenheit von Person A nur mit dessen oder deren Trinken und Rauchen zu tun hat, sondern hier ist offensichtlich etwas am Werke, was sozusagen jenseits dessen geht, was ein Individuum überhaupt beeinflussen kann. Vielleicht eine Krise zwischen Arbeitsmarkt und Bildungssystem, vielleicht irgendein globales Problem, wissen wir nicht. Jedenfalls, es gibt immer zwei Arten, ein und dasselbe zu anzusehen, weshalb Soziologie auch nötig ist. Arbeitslosigkeit ist einerseits ein persönliches Problem, natürlich, wenn man davon betroffen ist. Andererseits ist es eine, was C. Wright Mills eine Societal oder Social Issue nannte. Etwas, was weit darüber hinausgeht. Und genauso hat Keynes damals Arbeitslosigkeit betrachtet. Der war daran interessiert, wie es denn dazu kommen könnte, dass Hitler und andere faschistische Machthaber gewählt werden konnten in den frühen 30er Jahren oder zumindest demokratisch an die Macht gekommen sind. Und das hatte natürlich damit zu tun, unter anderen Gründen natürlich, dass es eine Massenarbeitslosigkeit gab in Deutschland von 6 Millionen gegen Ende der Weimarer Republik und einen damals sehr unterentwickelten Sozialstaat, was natürlich den Faschisten das Leben deutlich erleichtert hat. Und auch damals schon war die politische Antwort, also von Brüning und von anderen demokratischen Führern vor Hitler, dass man die an der Arbeitslosenversicherung gekürzt hat, dass man versucht hat, das so unangenehm wie möglich zu machen, damit ja die Millionen von Arbeitslosen Deutschlands sich noch mehr anstrengen, um eine Arbeit zu finden. Und sehr, sehr ähnliche Argumentationen findet man heute wieder. Seit Keynes Zeiten und seit wir den Neoliberalismus haben, also seit 30, 40 Jahren, sehen wir Arbeitslosigkeit wieder in erster Linie als ein persönliches Problem. Und wenn jemand arbeitslos ist, dann hat das was zu tun mit seinem oder ihrem mangelndem Angepasstsein an die Marktverhältnisse, also Auf- und Abschwünge des Marktes. Und ich würde dafür plädieren, wir sollten den Markt wieder mehr als eine strukturelle Veranstaltung sehen. Und deswegen könnte der Staat, wenn wir denn rechtzeitig anfangen, bevor der Kollaps noch größer wird, als wir ihn eh schon beobachten können, durch Jobsgarantien, zum Beispiel durch Besteuerung der Reichen, um das auch finanzieren zu können, So müssten wir eingreifen. Aber das, dass der Staat interveniert, ist absolut keine neue Erscheinung oder kein neues Phänomen. Und ich kenne leider keine Parteien, die das mal so vorschlagen würde.
Also ist
vielleicht wäre das gar nicht so unpopulär, Entschuldigung.
Nee, eigentlich ist sozusagen diese Transformation, die wir jetzt eigentlich auch vor uns haben, weil wir ja sagen sowieso, dass der Kapitalismus am Ende ist, hat das am Ende die Politik in der Hand oder wird das eher sozusagen aus der Zivilgesellschaft langsam zu einem Umdenken kommen und wir sozusagen eher dann dazu führen, dass die Politik gezwungen wird, umzudenken?
Also ich glaube eher, dass das Letztere. Wir müssen aus der Zivilgesellschaft aus Lösungen finden, aber in der Gesellschaft, in der wir leben, werden wir auch nicht ohne parlamentarische Mehrheiten auskommen.
Ja, aber die rücken ja gerade in eine ganz schwierige Richtung. Ne? Also es wird ja jetzt gerade eher ein Rollback und die Frage ist ja, was besteht uns jetzt bevor? Also eigentlich haben wir ja eher gerade das Problem, dass wir Angst haben, es wird alles wieder schlimmer.
Ja, stimmt.
Das heißt, ja, wie sind das gefragt?
Die Rechten haben halt den strategischen Vorteil, dass ihre Antworten so schön leicht zu verstehen sind.
Mhm.
Na, wir schicken ein paar Millionen dunkelfarbige oder nicht blutsdeutsche nach Hause, was auch immer sie damit meinen. Und schon sind alle Probleme gelöst. Genauso hat das auch Hitler schon gemacht. Und das verfängt natürlich. Es ist natürlich viel einfacher zu verstehen, als wenn irgendwelche mehr oder weniger schlauen Professoren kommen. Ja, wir müssen den Materie- und Energiedurchsatz reduzieren. Dann brauchen wir Jobgarantien und wir brauchen einen intervenierenden Staat. Das Ganze ist natürlich viel komplexer und schwieriger. Und und dann wollen wir ja auch die Sachen nicht vereinfachen. Wir wollen ja versuchen, die Komplexität, mit der wir es nun mal zu tun haben, auch als solche anzusprechen. Und das ist natürlich schwierig, vor allem, wenn man sich in solchen aufgeheizten Arenen bewegt.
Also was mich noch interessieren würde, ist, willst du vielleicht noch so ein paar bisschen über eure Projekte erzählen oder was man vielleicht gibt es schon was man rausgefunden hat, so was Instrumente sein könnten, wie man es denn richtig oder besser machen könnte? So, gibt es da irgendwas, was man jetzt da schon erzählen könnte?
Ja, also es gibt ja, dieses Postwachstumscamp ist ja recht breit und ihr habt vermutlich schon von Kate Raworth's Wellbeing Economy gehört. Also grundsätzlich haben wir es immer zu tun. Und das, also die Kate Raworth hat ja ihr Modell direkt angeschlossen an, was das Stockholm Resilience Center formuliert hat. Also da geht es um die sogenannten Planetary Boundaries. Mhm. Die kennt ihr ja sicher. Also von wovon inzwischen 9 von 11 oder so überschritten worden sind, wenn ich richtig informiert bin. Und einerseits, also was einerseits die Stockholmer Kollegen, aber auch dann in der Nachfolge von Kate Raworth und anderen gesagt wird, wir müssen Raworth und viele andere einen safe and just operating space erreichen. Also auf der einen Seite dürfen wir nach oben sozusagen, dürfen wir nicht länger die planetarischen Grenzen überschreiten. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch soziale Grundlagen, also auf Englisch social floors. Wir brauchen also mindestens die Befriedigung von menschlichen Grundbedürfnissen. Das müssen wir natürlich gewährleisten, weil wir können nicht über das Leben von zukünftigen Generationen sprechen, wenn wir schon sozusagen die Lebensbedingungen gegenwärtiger Generationen ruinieren würden. Also das stimmt einerseits national. Wir müssen alle einen Mindestbedarf an Wohnraum haben. Wir brauchen so und so viel Kalorien zu essen und so viel Liter trinkbares Wasser und einiges mehr. Aber wenn ich davon anfange, dann wissen wir auch zugleich, dass es dafür dann auch Grenzen gibt. Wenn ich sage, dass wir vielleicht 25 Quadratmeter pro Person heutzutage beanspruchen können zum Leben mit einem gewissen, mit einer gewissen Berechtigung, heißt das aber auch, dass wir nicht mehr als, sagen wir mal, 70 Quadratmeter pro Person haben dürfen. Und entsprechend müsste der Wohnraum umverteilt werden. So ähnlich ist es dann auch mit Wasser- und Energieverbrauch. Es gibt sogenannte Social Tariffs Modelle, wo man sagt, also so und so viel Liter pro Person oder Familie sollte billig und bezahlbar sein. Aber wenn man unbedingt dreimal so viel Wasser verbrauchen will im Monat, das sollte dann deutlich teurer werden. Also so versucht man diesem Ansatz von Basic Needs und auch auf der anderen Seite planetarischen Grenzen nahe zu kommen. Und natürlich gilt das auch im internationalen Maßstab. Und deswegen setzen sich ja auch viele von Scientific Rebellion heutzutage dafür ein, dass man eben keine Völkermorde begeht. Okay. Also das ist kein Zufall, dass Greta Thunberg ja von Anfang an eine lautstarke Stimme in dem Gaza-Massenmord gewesen ist. Das ist kein Widerspruch zwischen Klimabewegung und sich für
soziale Gerechtigkeit
einzusetzen.
Ja. Das schwingt natürlich alles zusammen. Aber okay, vielleicht nochmal zum Abschluss ein bisschen zu Weihnachten vielleicht. Als Soziologe, haben Sie denn irgendwie einen Tipp, wie man Weihnachten sozusagen dann weg von Konsum mit mehr Nachhaltigkeit, also wie feiern Sie Weihnachten? Also spielt das da eine Rolle? Naja, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist ja die Frage, kann man da den Menschen da draußen irgendwas an die Hand geben, dass man ein schönes Weihnachtsfest hat, ohne dem Konsum zu, ja.
Also ich bin ein Fan von David Graeber, dem anarchistischen Anthropologen, der gesagt hat, also sein bestes Weihnachten besteht daraus, dass er sich zurückzieht für 2 Wochen with a bucket of books.
Okay.
Also für mich ist das Schönste ziemlich
Bücher lesen.
Gar nichts, möglichst wenig zu tun, viel zu lesen. Aber wenn man seine Familie oder seine Liebsten trifft, ist das natürlich auch schön. Aber mein Gott, ich weiß nicht, ich bin ja bis meine Mutter gestorben ist. Vor 5 Jahren bin ich immer noch Weihnachten nach Berlin mit der Bahn aus Malmö gefahren. Und wir haben immer Scrabble gespielt an dem Abend. Es gab in den ersten 30 Jahren meines Lebens Kartoffelsalat mit Fleischwürstchen und irgendwann wurde das dann gegen Kartoffelsalat mit Öko-Würstchen, also veganen Würstchen verändert. Aber das war's eigentlich. Ne? Und ansonsten gab Scrabble und alle waren froh, als es vorbei war, ganz ehrlich. Ja. Aber ich Familien sind ja sehr unterschiedlich. Und man soll auch nicht vergessen, wie viel Gewalt auch da immer wieder im Spiel ist, ne? Wenn die traute Familie zusammenkommt, ne? Und dann noch ein bisschen Alkohol im Spiel ist oder so. Aber das soll nicht die Regel.
Ich habe an sich eine andere Geschichte.
Das wollen wir jetzt lieber nicht haben, weil lieber den Leuten zusprechen, vielleicht auch selber was zu basteln oder was Kreatives zu schaffen.
Ja, genau. Ne?
Nichts, was man wegschmeißt oder, ja.
Ja, also das muss wirklich nicht so ein Konsumfest sein. Und wenn ich dann sehe, wie dann auch schon irgendwie, naja, also wirklich eigenen Kindern dann noch das letzte Smartphone sozusagen nachgeworfen wird, mit der nächsten Generation und wo wir wirklich keine Ahnung haben, wo die Energie dafür herkommt, obwohl wir wissen, wo die Energie herkommen soll und deswegen müssen wir ja koloniale Wirtschaftsteilungen konservieren auf unbestimmte Zeit, weil wir ja die seltenen Erden brauchen.
Aber es ist eher schlimmer geworden. Also ich bin doch aufgewachsen mit einem Schokokalender, ja. Und mittlerweile kauft man ja, also schenkt man ja Kalender für 200-300 Euro, wo ich mir denke, das ist nur ein Kalender, ja. Und dann kriegen die zu Weihnachten ein Smartphone und alles Mögliche, wo ich mir denke, naja gut, also ich habe eine Barbie bekommen damals, das war schon groß. Also es hat sich ja auch so ein bisschen gesteigert, ne? Dieser Anspruch. Und ich glaube auch, man sagt ja immer, diese Endorphine oder das Adrenalin oder diese Trigger ne, diese Konsumtrigger werden ja auch immer, brauchen ja immer höhere Reize. Und das ist wahrscheinlich was, was wir langsam wieder runtertrainieren müssen.
Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich eine Frage für die Psychologists for Future, ob man Leute dann überzeugen kann, weniger zu wollen. Das ist wahrscheinlich
Das wäre mal eine gute Frage.
Das ist Wirtschaftspsychologie, glaube ich. Die machen geschickt Werbung so, dass du das Gefühl hast, du musst es haben. Ich kenne das ja selber. Ne, ich bin eher Bücher. Ich muss die Bücher haben, aber dann habe ich sie erstmal, will ich erstmal das nächste Buch, bevor ich die anderen erstmal gelesen habe. Also, ne, man hat dieses. Das ist halt so ein Trigger, den muss man selber beherrschen lernen wahrscheinlich.
Ja. Von Konsumptionspsychologie verstehe ich nicht so viel, aber Konsumptionssoziologen haben schon lange gezeigt, dass es in unseren Teilen der Welt bei Konsumtion ganz wenig um die Befriedigung von Grundbedürfnissen geht, sondern da geht es um sogenannte Distinktionskämpfe. Und das geht in der Schule los, ne, wenn die Kleinen vergleichen, was sie denn zu Weihnachten bekommen haben. Und da kannst du halt dann teilweise nicht mehr mithalten mit so einem kleinen Schokoladen selbstgehäkelten Kalender. Da muss schon ein neues iPhone vorgezeigt werden, damit man da seinen Status nicht verliert in dem Klassenverband, wie es so schön heißt. Also Bourdieu hat das schon recht früh als kulturelles Kapital bezeichnet, um das es da geht. Ne? Also das hängt ganz eng zusammen mit der Reproduktion sozialer Ungleichheit.
Also wir werden auf jeden Fall vielleicht noch ein paar Literaturtipps dank deiner vielen Aufzählung mit raushauen. Dann wissen alle, was sie Weihnachten lesen können. Klingt alles sehr spannend.
Marc, gibt es noch irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest, was noch nicht gesagt wurde? Oder willst du noch jemanden grüßen aus der Familie zu Weihnachten?
Ich finde das ein bisschen komisch, aber ansonsten würde ich jetzt gerne frohe Weihnachten wünschen.
Urweihnachten.
Das ist, glaube ich, sowieso ein super Abschlusswort.